Radio SRF.
Das Tagesgespräch.
Christian von Faber-Castell, Sie befassen sich seit bald 40 Jahren mit dem internationalen Kunstmarkt, auch mit dem Kunstmarkt da. Wie haben Sie reagiert, als Sie von dem Fall in München gehört haben?
Ich bin natürlich wie die meisten Kollegen verknüpft gewesen und sehr überrascht gewesen. Dann bei der zweiten Lesung auch ein bisschen überrascht gewesen und auch zweifelnd gewesen über den Wert, der dieser Sammlung zugewiesen wurde. Ist,
so also eine Milliarde oder so.
Das eine ist Milliarde, anderthalb Milliarden. Es ist häufiger so, dass so etwas in den ersten Meldungen sehr mutig dargestellt wird und nachher ist es dann nicht mehr ganz so viel.
Das heisst, Sie haben gerade sofort eigentlich reagiert, überrascht, dass es die Bilder gibt oder dass wir die gefunden haben. Gleichzeitig haben Sie gerade schon gerechnet, als jemand, der sich auskennt im Kunstmarkt, ja, also die Bilder sind etwa so und so viel gewesen, was Sie erfahren haben, was für Bilder das sind.
Hey, ich habe mir einfach vorgestellt, 1500 Bilder müssen ja jedes Bild 1 Million wert sein im Schnitt. Und 1500 Bilder nehmen dann schon sehr viel Platz weg. Die bringt man nicht in einer Wohnung unter. Wenn das Bilder sind, ich auch vermutet, dass das Grafik ist. Das hat sich auch so herausgestellt. Darum habe ich einfach so gerechnet, es ist schwierig, so viele Bilder, so ein dichtes Konvolut zu verbergen, zu verstecken. Und dann ist damals ja auch noch dreht gewesen, dass es schon im 2011 gefunden wurde, sage ich. Es hat sich jetzt geändert 2012, aber auch da muss ich noch sagen, ich bewundere ein bisschen die deutschen Fahnder und die Zollbehörden, die das so lange geheim gehalten haben und das gar nicht durchgesichert worden.
In der richtigen Zeit, ja. Haben Sie denn von diesen Werken, die man jetzt davor redet, haben Sie von denen gewusst?
Nein, von denen habe ich gar nicht gewusst. Und die Werke, die heute an der Pressekonferenz ja vorgestellt worden sind, die sind mir im Einzelnen auch nicht bekannt, außer der eine Canaletto-Radierung, von der es ja mehrere gibt.
Wie ist denn der Name Gurlit? Ist der Ihnen ein Begriff als Kunstmarktberichterstatter?
Der Name Gurlit ist eigentlich jedem ein Begriff, spätestens seit dem Berger-Report, aber auch dann, wenn man sich vorher schon mit Raubkunst zwungenermaßen oder aus Interesse beschäftigt hat. Das ist eine wichtige Figur gewesen in dem Grauhandel, auch in dem Raubkunsthandel.
Also vom Vater reden wir jetzt, vom jetzigen?
Wir reden nur vom Vater jetzt. Ja. Man hat gewusst, dass es einen Sohn gibt. Ich bin der Ansicht gewesen, dass er vielleicht gar nicht mehr am Leben sei, aber man hat gewusst, es gibt die Familie und man hat normalerweise die Familie vor allem als eine drittreichs geschädigte Familie angeschaut. Denn die Familie Gurlit ist ja auch, hat viele jüdische Verwandte gehabt. Einige sind dort sicher auch umgekommen und ich glaube, man muss schon auch sehen, dass sich die Gurlitz selber zu Recht auch als Opfer gesehen vom Dritten Reich.
Also ist auch der Vater, der Museumsdirektor war, oder, der sich mit moderner Kunst befasst hat und dann aber abgesetzt worden ist. Entartete Kunst ist das gewesen. Also es ist, ja.
Er ist ein Fan, würde man heute sagen, ein Verfechter, ein Verteidiger von der neuen Kunst gewesen damals und ist dann abgesetzt worden und ist sicher auch sehr verbittert gewesen und dass er dann, aus welchen Gründen auch immer, dem eigentlichen Find, das ist nämlich auch für ihn ein Find gewesen, natürlich, der seine, Teil von seiner Familie umbringt und Leute, die ihm nachgestanden sind, verfolgt hat, dass er sich dann mit ihnen verbündet hat, das ist für mich nicht nachvollziehbar, aber auch nicht zu beurteilen. Und dass der Sohn vielleicht auch dadurch einige Traumata mitgenommen hat, einige Schädigungen mitgenommen hat, das würde mich nicht wundern. Ich glaube, es ist gefährlich, der jetzt nur als ein Bösewicht darzustellen, der aus reiner Geldgier und aus reiner Fähigkeit mit den Nazis so gehandelt hat.
Seine Familie ist ja zum Teil auch umgekommen in Konzentrationslager.
Soviel ich weiß, ist ein Teil von seiner Familie, von seinen Freunden sind umgekommen. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele honorige Kunsthändler heute unter diesen Umständen gehandelt hätten.
Das heisst also, der Name ist bekannt gewesen, vielleicht jetzt nicht, man hat nicht gewusst, wo der so ist und so. Und jetzt hat man ja immer gesagt, die Kunstsammlung von diesen Gurlitz hat ja geheissen, die ist verbrannt beim Bombenangriff auf Dresden, die ist weg gewesen. Das haben auch Sie, von dem sind Sie eigentlich auch ausgegangen, wo Sie von dieser Sammlung gelesen haben.
Von dem sind, glaube ich, die meisten im Kunstmarkt ausgegangen. Das ist ja absolut glaubwürdig gewesen. Und ich glaube, die Tatsache, dass er also der junge Gurlit, jetzt auch schon 80-jährige Gurlit, dass er einer Kunsthändler-Dynastie, Kunsthändlerfamilie entstammt ist, einerseits, also sehr gute Kontakte gehabt hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass die Kunstsammlung ja verschollen war, beziehungsweise verbrannt, als verbrannt deklariert worden ist, gegolten hat, die hat es wahrscheinlich auch relativ leicht gemacht für ihn, für den Sohn, kleinere Werke. Ich denke an Grafikblätter, an Zeichnungen, derartige Sachen von nicht einem extremen Wert, vielleicht zwischen 1'000 und 30'000 Franken, in Handel zu bringen und über Auktionen zu versteigern. Um seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Eben, weil das ist ja das, was man sich ja gefragt hat, ja, wenn er dann irgendein Picasso oder Matisse oder einfach irgendeines von diesen berühmten Werken versucht zu verkaufen, müssten doch eigentlich alle Alarmglocken läuten und dass man würde sagen, hey, das ist, könnte die Raubkunst sein.
Sie haben vollkommen recht. Das Beispiel, das immer wieder gebracht wird von dem Beckmann, den er kurz bevor die Untersuchung gestartet worden ist.
Der
Löwenbändiger von Beckmann, Entschuldigung. Ja, ja. Dass er der versucht hat zu verkaufen und dass das aufgeflogen ist, weil sich die geschädigte Familie, der das abhanden kam, ist auch eine Kunsthändlerfamilie, die Familie Flechtheim, dass die sich gemolden hat, das Bild ist zurückgezogen worden und ist restituiert worden. Das zeigt ja, dass bei den teureren Sachen heute die Mechanismen von der Überwachung von der Sorgfalt doch relativ gut funktioniert. Ich betone bei den teureren Sachen. Bei den billigeren Sachen und vor allem bei der Grafik, wo man das einzelne Blatt nicht so ohne weiteres identifizieren kann. Grafik heisst Druck von Werk als Lithografie oder als Stich oder so etwas in mehreren Exemplaren. Da kann man oft das einzelne Exemplar nicht genau einem Besitzer zuweisen. Und dann ist es schon schwer zu sagen, ob es gestohlen war oder nicht.
Aber ich verstehe Sie richtig, wenn jetzt jemand mit einem Picasso zum Beispiel in eine Galerie reinläuft, der Galerist ist vielleicht sagt, mein Gott, das ist ein richtiger Picasso, aber der kauft das nicht unbedingt, weil er denkt, das gibt einfach zu viel Ärger.
Also wenn das ein Picasso ist, von einem bestimmten Wert an, in der Grössenordnung vielleicht über 1 Million, und das ist dann nicht einmal ein teurer Picasso, dann wird jetzt allererst mal im Werkverzeichnis nachschauen, ob es ein echter ist, ob er verzeichnet ist. Wenn er nicht in der Werkverzeichnis drinnen ist, also in der Werkkatalog, hat er schon mal seine Zweifel, dann wird man es genau untersuchen. In der Werkverzeichnis steht meistens sogar drin, die Geschichte von diesen Werken drin, die Sammlungsgeschichte, wo die gewesen sind, dann wird er ganz genau anschauen. Also ein teures Werk können Sie heute vor allem nicht über die Versteigerungen mehr loswerden. Und über den Handel auch nicht. Ein Händler will nicht weder ein falsches Bild noch ein gestohlenes Bild haben.
Das heisst also, mit Raubkunst in dem klassischen Sinn ist heute nicht mehr so Geld zu verdienen, wie das vielleicht einmal gesehen ist?
Ganz sicher nicht mehr. Ich glaube sogar, dass man heute an Raubkunst viel eher etwas verliert, wenn man als Privater, beispielsweise in Deutschland, beispielsweise in England, so etwas geerbt hat und sich nie bewusst gewesen ist, dass das Raubkunst ist. Man hat das aus der Familie bekommen und dann bringt man es in eine Versteigerung und dann merkt man, oder das Versteigerungshaus merkt, hoppla, das ist aber, stammt aus dem Familienbesitz, jüdischem Familienbesitz zum Beispiel, ist gestohlen worden. Das können wir nicht versteigern, das müssen wir sogar melden, dann hat man Geld verloren. Umgekehrt muss man allerdings sagen, dass Raubkunst und vor allem die Rückgabe von Raubkunst, also nennt man Restitution von Raubkunst, während der letzten 20 Jahre der Kunstmarkt mit sehr, sehr wertvollen Werken versorgt hat. Die beiden Auktionshäuser, Sotheby's und Christie's, das Duopol, das sind die beiden ganz grossen Häuser, die unterhalten sehr professionelle Suchabteilungen, Forschungsabteilungen, die den Hintergrund, Besitzergeschichte von Werk untersuchen und natürlich auch im Museum unter Umständen mal ein Werk sehen, vielleicht sogar suchen, das aus so einer Situation rauskommt, dass es gestohlen war aus einer jüdischen Familie, denen abgelächelt wurde zu einem viel zu tiefen Preis oder so etwas Ähnliches. Und wenn sie das findet, dann versuchen sie natürlich, die rechtmäßigen Eigentümer oder besser gesagt, denen ihre Erben aufzuspüren und können denen dann vielleicht ein interessantes Angebot machen, das Bild aufzuspüren und eventuell für sie zu verkaufen. Das ist immer wieder passiert und so ist es in der letzten Zeit immer wieder zu Höchstpreisen gekommen. Denken Sie an Schrei von Munch. Bei dem ist man sich heute auch noch nicht ganz sicher, ob das jetzt als Raubkunst zu gelten hat oder nicht. Immerhin hat das einem jüdischen Bankier gehört, dem Hugo Simon, ursprünglich, wo man nicht genau weiss, ob er es auf der Flucht verkauft hat, weil er pleite gsi isch, wobei man sagen muss, wenn
das
er pleite
war ja aber Zwang, oder in dem Sinne.
Ja. Wenn er pleite gsi isch, ist es ja auch wegen der Nazis gsi. Das ist aber ein sehr glattes Gebiet. Das ist sehr schwierig, das zu unterscheiden. Und je länger, desto schwieriger werden dort Nachforschungen.
Herr Faber-Castell, Sie kennen den Kunstmarkt. Kann man dann sagen, Raubkunst ist in dem Sinn auf dem Kunstmarkt gar nicht mehr so relevant? Jetzt in der teureren Klasse eben. Wir reden ja, Sie haben ja gesagt, von billiger, wenn man dem so kann sagen, dort vielleicht noch ändern.
Ich glaube, bei den weniger teuren Sachen, die sind weniger gestohlen worden auch. Die sind anders vernichtet worden. Aber da ist vielleicht einmal bei einem Wohnungseinbruch etwas abhanden gekommen oder ist etwas verbrannt oder es ist auch von einer Besatzungsmacht mitgenommen worden. Es ist dann meistens sehr schwierig, das festzustellen. Ich glaube nicht, dass man da von grossen Risiken mehr reden kann. Bei den teuren Sachen glaube ich, dass heute Transparenz am Kunstmarkt herrscht, auch dank dem Internet, dank der verbesserten Katalog und natürlich auch dank der Gesetzgebung, die ursprüngliche Eigentümer heute viel besser schützt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dem Käufer und dem Verkäufer von so Werk viel, viel mehr Sorgfaltspflichten auferlegt, als das früher der Fall war. Und Schweiz hat da sogar seit dem 2005 ein Vorbild als Gesetz dafür.
Und trotzdem tauchen immer wieder so Werke auf und trotzdem gibt es auch immer wieder Klagen von Erben, die sagen, wir können die Bilder einfach nicht zurückgeben.
Also, so Werke tauchen dann auf, wenn sie selber aus ihrer Erbschaft gelangen, in einen Nachlass gelangen und auf eine Auktion gelangen zum Beispiel. Dann tauchen sie auf und dann merkt es vielleicht irgendjemand. Meistens wird das von niemandem böswillig reingegeben, sonst ist er gescheiter daran, besser beraten, wenn er von Anfang an einen Vergleich mit der Eigentümerfamilie sucht. Je nach Fall ist er nicht verpflichtet, das Werk zurückzugeben, aber verkaufen kann es auch sehr schlecht. Das ist die eine Möglichkeit.
Weil es niemand mehr will? Also gibt's denn eine Art, also ist es denn mehr Angst vor Gesetz oder ist es mehr Angst im Sinn von, dass sich durchgesetzt hat? Moralisch ist das nicht unbedingt, wenn man so ein Kunstwerk dann daheim hat oder in seiner Galerie oder in seiner Sammlung?
Nachdem ich den Kunstmarkt ziemlich lang beobachte, glaube ich nicht mehr ganz so sehr an die moralischen Zwänge oder moralische Gründe, aber es ist vielleicht ein bisschen beides.
Man schämt sich, Mast in dem Fall.
Nicht, ganz und gar nicht. Man schämt sich vielleicht auch so etwas zu haben und man weiß auch, dass das schwer verkäuflich ist. Unter Umständen gar nicht verkäuflich ist und dass man immer wieder eine Rückgabeklage riskiert, ganz gleich wie die rechtliche Situation dann ist. Und das ist auch national, also ländermäßig unterschiedlich. In den USA haben sie unter Umständen ganz andere Chancen, so etwas zurückzufordern. Also können sie es in den USA gar nicht weiterverkaufen. Deswegen, so etwas langt man nicht an. Weder als Händler noch als gescheiter Sammler. Sie können so Werk nicht sinnvoll kaufen und dann nicht sinnvoll verkaufen. Dass derartige Werke immer wieder auftauchen in der letzten Zeit, wie auch wieder vermehrt, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass mittlerweile die Geschichte von dem Museumsbestand besser aufgeschafft wird. Denn viele von diesen Sachen sind ja auch in europäische Museen gegangen, zum Teil auch von der Siegermacht. Russland weigert sich strikt, einfach irgendetwas umzugehen. Die haben eine andere Gesetzgebung gemacht. Vielleicht wird sich das aber auch noch ändern. Aber die Siegermacht damals im Dritten Reich haben natürlich auch einiges beschlagnahmt und dort liegt auch einiges im Museum. Zum Teil der Erbgang, ganz gutgläubig. Aber ich vermute, da könnte noch einiges auf den Markt bzw. in die Öffentlichkeit kommen.
Wenn ich jetzt Sie so frage als Kunstmarktberichterstatter, was ist denn das, was Sie interessiert auf dem Markt?
Der Kunstmarkt ist ein außerordentlich spannender Markt. Er ist ein bisschen im Bereich von der Mode, von der Eitelkeiten der Menschen, von dem Motiv, warum jemand Kunst kauft. Das hat vielleicht auch eine gewisse Nähe zum Sport oder zum Sportlermarkt. Also alles recht emotionale Angelegenheiten. Sie müssen denken, der Kunstmarkt hat weltweit den Umfang in der Grössenordnung vielleicht von 60 Milliarden Dollar. Das ist weniger als die Bilanzsumme von einer mittelgroßen Bank. Und trotzdem interessieren sich doch immer wieder viele Leute dafür. Das hängt mit dem emotionalen Wert von diesen Sachen zusammen. Kunstwerk könnte eben doch die Leute mehr interessieren als vielleicht jetzt nur eine Aktie, die interessant ist natürlich als Wertanlage, aber als Objekt interessiert das natürlich mehr.
Also das Klischee, das man hat, irgendwie die jetzt zu Geld gekommen sind oder super Milliardär und so weiter aus der ganzen Welt, aus China, aus Russland und weiss ich nicht wo, dass die eigentlich Kunst kaufen als Geldanlage und nicht, weil sie wahnsinnig interessiert sind oder Sammler sind, das stimmt so nicht.
Ich weiß nicht, ob man das am Radio sagen kann, dass der Teufel immer auf den grössten Haufen schießt. Die Leute, die so viel Geld haben, wie einen Cohen, ein Hedgefondsmanager Cohen oder so etwas, die kaufen vielleicht einmal etwas wegen Geld, obwohl sie anders viel mehr verkaufen. Aber wenn sie es wieder verkaufen, verdienen sie garantiert da etwas. Das ist etwas Eigenartiges. Ich habe das am Kunstmarkt immer wieder beobachten können. Die Kunst kaufen, weil sie ihnen gefällt oder weil sie jemanden beeindrucken können, zum Angeben. Das ist ganz natürliche Grundkunst kaufen.
Das also, dass man es zuhause an der Wand hat und irgendwie kann der Kollege sagen, ich habe da einen richtigen Picasso.
Der Kollege, der Gast, oder man kann einem Museum etwas verlehnen, wie der Leon Black jetzt zum Beispiel den Munchs Schrei, der verlehnt das ja einem Museum. Das ist ein bisschen Imponiergehabe, etwas absolut menschlich. Seit 2000 Jahren Päpste, Fürsten, König haben das immer so gemacht. Ich glaube, das ist ein viel wichtigerer Antriebsgrund als Anlageüberlegungen. Wer Kunst nur als Kapitalanlage kauft, ist entweder dumm oder ein Kunsthändler. Oder vielleicht beides.
Oder ein Kunsthändler. Sie haben ja gesagt, irgendwie, Sie glauben nicht mehr, dass es Moral gibt in diesem Geschäft. Wo ist denn die besonders nicht da?
Ich glaube nicht, dass es gar keine Moral gibt, aber sicher nicht mehr als im Bankwesen oder in anderen
Handelszweigen. Also es ist einfach ein Geschäft.
Es ist ganz sicher ein normales Geschäft. Es verlangt mittlerweile von Gesetzes wegen eine gewisse Sorgfalt, die man allerdings im Autohandel schon lange vom Autohändler verlangt.
Wenn so Gemälde oder Werke in Umlauf kommen, wie denn vor allem? Ist das vor allem über Auktionshäuser? Ist das über Galerien? Ist das über private Kunsthändler? Oder wie vor allem? Oder geht alles?
Wir haben vielleicht in der Schweiz gerade eins von den schönsten Beispielen, wie das läuft. Damit zum Beispiel über Mess wird Basler Art, also die Art Basel. Das ist so eine Versammlung von sehr guten Händlern. Nachdem nicht mehr alle Leute so viel Zeit haben für einen gepflegten Galerienbummel am einem Mittwochnachmittag, die arbeiten es nämlich, da findet der Kunstmarkt immer mehr so ein eigenes gesteuert statt. Also zum einen auf grossen Messen. Das ist dann wie ein temporäres Grosskaufhaus, Luxuskaufhaus für Kunst, wo auch sehr vieles konzentriert ist. Und dann läuft natürlich auch vieles über Versteigerungen. Wobei man schon klar sehen muss, Versteigerungen sind nach wie vor der Tummelplatz von sehr kenntnisreichen Sammlern und von Händlern, die sich dort eindecken. Allenfalls von Privaten, die dort verkaufen. Die Auktionshäuser sehen sie zwar gern und erzählen auch gern, dass bei ihnen fast alles Private kaufen, weil das ja im Einlieferer höhere Preise verspricht. Tatsache ist aber, dass sehr viele Leute doch eher in eine Galerie gehen, ganz normal, dort ein interessantes Bild sehen, eine gute Skulptur, das gefällt ihnen, oder sie sehen so etwas an einer Messe und kaufen es dort. Der normale Weg ist, glaube ich, immer noch mehr der Handel und das Galerienwesen.
Das, was man ja über den Handel auch sagt, und gerade zum Beispiel über die Art Basel ist, gerade wenn die Art Basel ist, dass dann wahnsinnig viel Bargeld auf Banken eingezahlt wird und so, und dass das irgendwie, dass man da nicht einfach Kreditkarten zupft, um eben Picasso kaufen, sondern dass man das dann lieber bar oder so macht, dass auch Geldwäscherei, dass all das noch im Geschäft drin ist. Was sagen Sie denn da dazu?
Also das eine wäre ja dann Schwarzgeld, Wiesle. Das ist für mich jetzt noch nicht kriminelle Geldwäscherei. Also es ist schon zwar kriminell, aber es ist nicht
das
Waschen von Geld aus kriminellen Organisationen. Also für die Geldwäsche im grossen Stil eignet sich der Kunstmarkt schon deswegen nicht, weil er viel sichtbar ist. Entweder müssten sie das mit ganz kleinen, in Anführungszeichen billigen Sachen machen, in der Grössenordnung von ein paar tausend Franken, da schaut niemand so genau hin. Aber um da eine Milliarde zu waschen, brauchen sie ein paar hunderttausend Verkäufe. Und da sind die Spesen einfach zu hoch. Das kann man wahrscheinlich anders viel besser machen. Wenn sie es versuchen, über sehr teure Wege, so in der 5-Millionen-Klasse bis 50-Millionen-Klasse, dann schauen die da ganz genau hin. Und das haben die kriminellen Organisationen nicht gern.
Also das heisst, wenn ein Bild versteigert wird, dann ist das einfach in allen Zeitungen, in allen Medien und so. Man weiss einfach, wer das gekauft hat.
Die Polizei hat das Einlieferverzeichnis einsehbar. Und wenn sie privat versuchen, das Bild zu kaufen und das Gefühl haben, sie könnten dort irgendein paar Mittel, paar Franken, die sie versehentlich vergessen haben, zu versteuern oder zu deklarieren, sie könnten die in Kunst anlegen, dann kann ich jeden nur dringend warnen davor. Gerade in der Kunst ist es heute sehr wichtig, dass man saubere Papiere hat. Man muss nachweisen können, wo man es gekauft hat, für wie viel man es gekauft hat, auch schon aus Echtheitsgründen, dass man überprüfen kann, ist das echt? Man gibt's dann, ein Schweizer Kunstwerk gibt man zum Beispiel im Schweizer Institut für Kunstwissenschaft zur Echtheitsabsicherung. Es ist dann so viel papiersicher, dass ich mich gegenüber den Steuern ganz sicher nicht mehr wohlfühlen würde.
Ich möchte nochmal zurück auf den Herrn Gurlitz von München-Schwabing, dort in der Wohnung. Das heisst, man hat gesagt, er hat ja immer wieder etwas verkauft und so, aber das heisst eigentlich die ganz grossen Sachen, das hätte er gar nicht verkaufen können. In der heutigen Zeit ist das gar nicht so möglich gewesen. Er hätte so, sich über Wasser halten mit eben kleineren Sachen. Weil er ist ja zum Beispiel im Zug von Zürich auf München, ist er offenbar verwünscht worden mit 9'000 Euro, was jetzt ja auch nicht gerade die Welt ist, wenn man hört, was für Werke er in dieser Wohnung hat.
Das ist eine ganz interessante Bemerkung, weil das auch das Licht auf das wirft, was man jetzt im Schweizer Auktionshaus, das ist die Galerie Kornfeld, ein bisschen versucht anzudichten. Tatsache ist, das hat letztens der Herr Kornfeld sogar selber gesagt, dass der Herr Gurlitt ihm ein paar Grafikblätter von Pechstein und anderen deutschen Expressionisten gebracht hat. Grafikblätter, habe ich schon gesagt, existieren ja meistens in mehrfacher Auflage. Und da schaut man nicht so wahnsinnig genau hin, weil man gar nicht herausfinden kann. Man kann bei einem einzelnen Grafikblatt nicht sagen, dass er dieser Familie gehört oder dieser Familie. Und 9'000 Franken, wie Sie sagen, ist dann doch ein eher bescheidener Betrag. Also das ist kein Grosskunsthändler, jedenfalls dort gewesen. Und dann kommt natürlich dazu, das werden die Untersuchungen jetzt zeigen, dass er natürlich auch das eine oder andere Werk in dem Bestand hat, das nachweislich, das ist ja der Pressekonferenz ausdrücklich gesagt worden, dass er nachweislich erst nach dem Krieg, also nach der Nazizeit, steigert hat und verkauft hat. Je nachdem, derartige Sachen hat er unter Umständen natürlich schon in Umlauf bringen können. Das werden jetzt aber erste Untersuchungen zeigen.
Aber das heisst, man kann eigentlich davon ausgehen, dem Mann ist es wahrscheinlich nicht so gut gegangen, wenn er immer wieder so kleinere Sachen oder in die Schweiz muss fahren, um irgendein paar Sachen, ein paar verschachern, sage ich jetzt mal.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie der Mann, und ich sage, ich bin sogar geneigt, der arme Mann gelebt hat. Sein Vater ist eben auch verfolgt gewesen von den Nazis, hat sich vielleicht auch im Nachhinein vielleicht sogar geschämt, was passiert ist, wie er die Situation von anderen ausgenutzt hat. Es ist bekannt, dass der Vater Gurlitt auch sehr vielen Juden geholfen hat, aus dem Land zu kommen, indem er ihre Bilder übernommen hat und nicht unbedingt zu Spottpreisen. Das ist bekannt. Und dass der Sohn vielleicht auch ganz verbittert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie mit 1500 Werken, davon ungefähr 120 Bilder, ich meine, das ist auch recht viel, nur noch, ich will nicht sagen, dahin vegetiert, aber immer wieder mal ein Stück verkauft, ein paar Stück verkauft, ein paar Grafikblätter verkauft, hofft, dass er sie los wird, das geht immer ein paar Monate, und sich so über Wasser halten will, eventuell sogar wissen, dass es immer auffliegen kann. Und pflegt hat er die Kunst ja. Also wie jetzt rausgekommen ist, sind die Bilder im besten Zustand gewesen und professionell gelagert. Entgegen dem, was in der ersten Berichterstattung gestanden ist.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Schweizer Connection. Jedes Mal, wenn man irgendwie redet von sei es Raubkunst oder entartete Kunst, ist da wieder eine Grauzone. Und wie kommt immer die Schweiz vor? Man hat immer gesagt, das ist eine Drehscheibe. Es gibt aber Untersuchungen zu dem, oder dass das eine Drehscheibe gewesen ist. Ist es denn das heute noch? Oder ist es das, was Sie am Anfang gesagt haben, da ist einfach der Markt dafür nicht mehr so vorhanden?
Es ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit der Geldwäscherei. Die Schweiz ist ja auch sehr stark unter Beschuss gestanden, international, dass es in der Schweiz möglich ist, so leicht möglich ist, dank Bankgeheimnis und anderem Geld zu waschen. Auf das aber hat die Schweiz als Musterknabe von Europa ein hervorragendes Geldwäschereigesetz erlassen, das als Vorbild gibt, weit rum. Ähnlich ist es auch mit der Gesetzgebung zum Kunstmarkt, das Kulturgütertransfergesetz, ein Wortungetüm, KGTG, das seit 2005 in Kraft steht. Das ist eine sehr wirksame Waffe gegen derartige Sachen, gegen Drehscheibenfunktion für schwarze Kunst, also für Kunst, die illegal transportiert wird, illegal ausgeführt worden ist oder illegal gehandelt wurde, also gestohlene Kunst. Ich glaube nicht mehr, dass die Schweiz jetzt eine Drehscheibe für das sein kann. Es gibt aber überhaupt nicht mehr so viel Drehscheibe für das, weil Kunst braucht Öffentlichkeit. Der Sammler, der in seinem Keller gestohlene Werk, zusammengeklaute Werk begutachtet, an den glaube ich nicht. Das ist ein Märchen.
Christian von Faber-Castell, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.